Deutschlandfunk Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen. Thomas Manns Zauberberg in Zürich für die Bühne bearbeitet, eine Goethe-Ausstellung in der Bonner Bundeskunsthalle und ein Nachruf auf den Satiriker, Schriftsteller, Autor und Verseschmied Wiglaf Droste. Das können Sie hier bei Kultur heute erwarten. Zuerst aber Kunst, bildende Kunst in Düsseldorf. Er ist der bekannteste dissidente chinesische Künstler und lebt in Berlin, Ai Weiwei. Manche, ja, durchaus werfen ihm Erinnerungskitsch vor, wenn er sich wie tot an Strände legt zur Erinnerung, etwa an das ertrunkene syrische Flüchtlingskind Aylan. Andere halten ihn für einen der wirkungsmächtigsten Künstler und chinesischen Regimekritiker. Der sagt, alles ist Kunst, alles ist Politik. Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf in K20 und 21, sie zeigen Werke aus den zurückliegenden 10 Jahren, brauchen dafür gleich 2 riesige Kunsthallen bei mir im Studio. Jörg Biesler, Kunstkritiker. Warum ist das Werk so groß? Sind die Werke so riesig?
Ja, einige Werke sind auch riesig. Die sind in K20 zu sehen, also in dem Altbau sozusagen, in K21, wo die Kunst des 21. Jahrhunderts normalerweise gezeigt wird, sind die kleineren Arbeiten. Aber 2 Werke sind wirklich so groß, dass sie die großen Hallen auch brauchen. Das sind einmal die Sunflower Seeds. Das sind 60 Millionen handbemalte Keramik-Sonnenblumenkerne auf 650 Quadratmetern. Die sind so etwa 20 Zentimeter hoch aufgeschichtet mit so einer leichten Böschung daran. Das sind tatsächlich einzelne Sonnenblumenkerne, die in Keramikwerkstätten in 2,5-jähriger Arbeit von 1600 Mitarbeitern hergestellt wurden. Und die sind auch handbemalt worden. Das heißt, jeder Sonnenblumenkern ist tatsächlich, ja, ein Individuum natürlich nicht, aber individuell, also einzigartig. Und gleichzeitig sind es aber natürlich 60 Millionen und auch in ihrer Masse erfassbar. Ich finde die in Düsseldorf nicht so günstig ausgestellt, weil die Beleuchtung, die waren in der Tate Modern schon zu sehen und auch in Teilen schon in anderen Museen. Ich finde die da nicht so günstig ausgestellt, weil man zwar irgendwie so einen Masseneindruck hat, aber um das einzelne, den einzelnen Sonnenblumenkern zu sehen, muss man sehr nah ran. Die Beleuchtung ist so gleichmäßig, dass das Ganze irgendwie so ein bisschen verwischt und dadurch auch die Masse nicht mehr wirklich erfahrbar wird. Aber das ist natürlich eines der großen Themen von Ai Weiwei, das Individuum, der Einzelne und die Masse, die Totalität sozusagen und natürlich auch der totalitäre Staat.
Es ist die bislang größte Schau seiner Arbeiten in Europa, sagt das Ausstellungshaus, mit sehr großen Installationen, Fotos, Skulpturen, Objekte, Filme. Einige der größeren Werke werden erstmals seit Jahren wieder vollständig gezeigt. Welche Materialien, welche Themen stehen da im Mittelpunkt?
Ja, Sie haben es ja gerade schon geschildert in dieser dualen Charakterisierung von Ai Weiwei. Also einerseits natürlich der Dissident, der Kritiker des Regimes in China, andererseits der Künstler, der sich mit der Migration beschäftigt, mit dem Leid der Migration auch zwischen Asien, Afrika und Europa. Diese beiden Stränge sind es thematisch und die bestimmen dann auch die Materialien. Also sind ganz häufig ja vorgefundene Materialien, wie im Falle der Armierungseisen aus Sichuan, aus der Provinz in China, wo es 2008 dieses verheerende Erdbeben gab, 70.000 Tote, 5.000 Schülerinnen und Schüler alleine verschwunden, verschollen, niemand von der Verwandtschaft wusste, wo die sind, die sind unter den Trümmerbergen begraben worden. Und Ai Weiwei hat die Armierungseisen aus den zerstörten Gebäuden gelöst, hat sie wieder gerade biegen lassen, sodass sie wie Fabrik neu aussehen, die in Transportkisten verpackt. Und die stehen jetzt auch in K20 in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen.
Aber sie sind doch ästhetisch geformt, anders. Das ist ja, nicht ein Haufen von altem rostigem Stahl.
Genau, ja, es ist, sie haben diese Pathetik verloren. Sie sind also nicht mehr in ihrer deformierten Form durch dieses Erdbeben zu sehen, sondern sie sind so wie fabrikneu. Aber sie sind natürlich nicht fabrikneu. Das heißt, die Geschichte ist da eingeschrieben. Gleichzeitig erwecken sie den Eindruck, das ist ja immer so der Bezugspunkt, der auch hergestellt wird bei Ai Weiwei, sie hätten irgendwas mit Marcel Duchamp und diesen Readymades zu tun. Er hat aber natürlich fabrikneue Dinge genommen, Marcel Duchamp, und hat sie ins Museum gestellt. Und hier sind sie mehrfach überformt sozusagen. Dann auch noch in diese Transportkisten gelegt, die natürlich eine Assoziation von Särgen, allein schon von der Proportionierung, auch aufkommen lassen. Und an die Wand der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen hat Ai Weiwei dann eine Liste der verschwundenen Schülerinnen und Schüler drucken lassen, eben 5000. Und das ist natürlich mit einer Recherchearbeit ging das Ganze auch einher, in der Ai Weiwei Fusch am Bau festgestellt hat. Also das ist tatsächlich ein Totschlag gewesen und keine Naturkatastrophe, der da stattgefunden hat.
Der 61-jährige Künstler war selber 3 Monate in Haft und wir haben schon gehört, dass dokumentarisches, politisches bei ihm wichtig ist. Geht das über diese dokumentarisch-politische Funktion hinaus? Entfaltet das eine ästhetische Kraft jenseits jetzt von der Größe? Sie sprachen von Millionen Keramiksamen, Sonnenblumensamen, Sie sprachen von 160 Tonnen Stahl. Jetzt mal jenseits dieser Megalomanie auch eine ästhetische Wirkung?
Ich glaube, in diesen megalomanen Werken noch am stärksten. In dem Augenblick, in dem sich Ai Weiwei eigentlich einem Thema zuwendet, das nicht sein eigenes ist, nämlich den Flüchtlingsbewegungen, dem Leid der Flüchtlinge. Er sagt selber, er will denjenigen, die keine Stimme haben, mit seiner Kunst auch eine Stimme geben. Aber dann ist es im Grunde Aktionismus. Dann ist die Kraft nicht mehr da, die aus der eigenen Betroffenheit und auch aus dem Widerstand gegen ein Regime, gegen die Bevormundung kommt. Und dann muss man tatsächlich die Frage stellen, und die ist ja auch immer wieder gestellt worden, haben eigentlich die Flüchtlinge, die Migranten etwas von der Arbeit von Ai Weiwei, was er ja möchte, ihnen eine Stimme geben? Oder hat am Ende vielleicht doch Ai Weiwei mehr vom Leid der Flüchtlinge, damit er die Geschichten erzählen kann in seiner Kunst? Das ist eine Frage, die, würde ich sagen, in dieser Ausstellung eher beantwortet wird, dass Ai Weiwei davon profitiert, dieses Material zu haben, weil das eigentliche Thema seiner Kunst, der Widerstand gegen die chinesische Regierung, der ist ihm ja verloren gegangen, indem er nicht mehr in China lebt und auch von dort nicht mehr unterdrückt wird.
Sondern Professor für Kunst in Berlin ist. Ai Weiwei, die erste ganz große Ausstellung in Europa in K20 und 21, den Kunstsammlungen in Düsseldorf. Jörg Biesler mit ersten ganz frischen Eindrücken von dieser Ausstellung, die heute Abend?
Am Samstag ist sie geöffnet. Heute Abend ist die offizielle Eröffnung.
Wir machen weiter mit Literatur, allerdings Literatur in adaptiert für die Bühne. Es ist ein Roman, der vor Beginn des Ersten Weltkriegs spielt, aber einen weltanschaulichen Extremismus der Zwischenkriegszeit zum Thema hat. Thomas Manns Roman Der Zauberberg von 1924, da heißt das vorletzte Kapitel Die große Gereiztheit. Die Regisseurin Karin Henkel hat den Stoff in Zürich aktualisiert und das auf das Europa des Jahres 2019 bezogen. Migration, Globalisierung, Abkehr von demokratischen Standards, Zweifel an der europäischen Einbindung, populistische Strömung, sie führen zu heftigen und zu politisch erhöhtem Puls. Karin Henkel konnte die Regie wegen einer Erkrankung nicht zu Ende führen, aber Christian Gampert hat das ganze Stück gesehen über die große Gereiztheit in Zürich.
Hans Castorp, der schwächliche Hamburger Bürgersohn, ist nicht nur phlegmatisch und tuberkulös, er hat auch eine Geschlechtsumwandlung hinter sich. Er tritt in Zürich als Frau auf, zudem in zweifacher Ausfertigung, als Klon seiner selbst. Caroline Konrad und Lena Schwarz spielen die Figur als düsteres doppeltes Lottchen oder Hänschen, und welchen Mehrwert die androgyne Hosenrolle ergeben soll, wird nie ganz klar. Man macht das halt so, Projekttheater, wir fahren auf den Zauberberg, holla diaho. Die eigentlich für ihre hochdifferenzierten Inszenierungen bekannte Karin Henkel ist während der Proben nun selber erkrankt und die Arbeit wurde vom Ensemble heldenhaft zu Ende geführt. Das ist einerseits ermutigend, denn es zeigt Ethos und Zusammenhalt dieser Truppe. Es ist andererseits völlig desillusionierend, denn ohne wirkliche Regie will sich der zeitlupenhafte Lebensrhythmus der luxurierenden Dekadenzler droben auf dem Sanatoriumsberg nicht einstellen. Aber auch das ganze Konzept ist wenig überzeugend. Man muss die große Schiffbauhalle bespielen und fährt eine riesige Zuschauertribüne samt Publikum ständig vor und zurück. Man fährt uns nah heran an Liegekuren und Weltrettungsgespräche. Aber wenn schon in der Pause gekalauert wird, man sei im Theater selten so bewegt gewesen, dann stimmt was nicht. Eigentlich ist es ganz einfach. Durch den Wegfall der erzählenden Prosa hat man Thomas Mann seinen stärksten Zahn gezogen, den raunenden Beschwörer des Imperfekts und der Leitmotive. Das Dialogische allein schafft noch keine moribunde Stimmung. Die Enthobenheit, Selbstbezogenheit, Weltabgewandtheit, das aus der Zeit fallen dieser Olymp- und gleichzeitig auch Hades-Bewohner wird in Zürich ersetzt durch seltsame Kabarettübungen, durch Morgengymnastik und Wechselgesänge. Auch wenn man ständig behauptet, hier sei ein Zimmer frei zum Sterben.
Und der Herr hat eine angenehme Reise zu uns gehabt? Ist man schon im Besitze seines Urteils? Ich meine, hat die düstere Zeremonie der ersten Untersuchung bereits stattgefunden?
Nein, Sie irren sich. Ich gehöre ja nicht zu den Kranken. Ich besuche nur meinen Vetter Ziemsen auf ein paar Wochen. Joachim! Joachim!
Aus den paar Wochen werden bei Hans Castorp 7 Jahre, aber auch 3 Theaterstunden können ziemlich lang sein. Michael Neuenschwander herrscht als diabolischer Medizinalhofrat Behrens über eine Schar aufgeregter Sanatoriumsgäste, unter denen einzig die beiden philosophischen Streithähne Settembrini und Naphta auffallen. Aber auch dieser Disput zwischen Aufklärung und Nihilismus wird viel zu schnell abgebrochen, obgleich der böse Miljan Zerzavi alle Anlagen zu einem Sieg der Weltverachtung über das Licht der Vernunft mitbrächte. Noch nicht einmal das tödliche Duell der beiden wird ausgekostet. Madame Chauchat, die fleischgewordene Verführung, ist quasi nicht da. Castorps Flucht in die Musik, eigentlich in Verdi und Schubert, leuchtet nur schwach als dämmeriger Alpenjodler einer Live-Kombo auf. Vor allem aber wird nicht klar, was die große Gereiztheit der Davoser Kurchargen mit dem krisengeschüttelten Europa von heute zu tun hat. Der Urknall eines Weltkriegs steht ganz offenbar nicht bevor. Das tägliche Geschwätz von emphatischen Europa-Befürwortern und Brexit-Hysterikern hat nur entfernte Ähnlichkeit mit der Weltfluchtprosa jener melancholischen Tuberkulose-Patienten, die bei Thomas Mann den Untergang des Bürgertums zelebrieren. Heute geht es eher um den Untergang der Demokratie, auch in den formierten Gesellschaften des Westens. Der Auftritt des lebensprall wütenden Gottfried Breitfuß als Mynheer Peperkorn ist der einzige Anschluss an diese Aktualität. Seine kleine Züricher Publikumsbeschimpfung trägt den Titel »Ihr seid alle Egoisten«. Von Thomas Manns Zauberberg aber ist, um im medizinischen Jargon zu bleiben, in Zürich nur ein Skelett übrig. Ein müder Debattierclub und eine mäßige Geisterbahn. Fast möchte man sich zu dieser Liege- und Schlafkur gern dazulegen.
Das Einzige, was wir wollen, Herr Castor, ist schlafen. Schlafen. Immer nur schlafen.
Die große Gereiztheit in Zürich, gesehen von Christian Gampert. Goethe. Der war als Zeitgenosse schon selber ziemlich medienkritisch und modern und schrieb 1825, alles ist jetzt ultra. Niemand kennt sich mehr, niemand begreift das Element, worin er schwebt und wirkt. Und damit meinte er die Übereilungsstruktur der Moderne, die nur noch ein ausgedehntes Heute kennt. Goethe in seiner Zeit, es zeigt die Bonner Bundeskunsthalle mit hunderten Exponaten und Thorsten Falk von der Klassikstiftung in Weimar verantwortet die Schau. Ihn habe ich gefragt. Goethe war, ja, sagen wir es mal so, eine Art Übereilungsskeptiker. Ihm missfielen die modernen Entwicklungen in Medien- und Nachrichtenwesen. Im Eingangsbereich haben Sie eine versunkene Postkutsche dazu aufgebaut, richtig?
Es handelt sich dabei um eine Nachbildung der Reisekutsche Goethes. Die Goethe-Kutsche kann man heute noch im Innenhof des Weimarer Hauses am Frauenplan bewundern. Diese Nachbildung unterscheidet sich aber in einer ganz eklatanten Weise von der historischen Reisekutsche Goethes in Weimar. Denn Asta Gröting, die Schöpferin dieser Nachbildung, hat die Kutsche, die wir hier in Bonn gleich im Eingangsbereich zeigen, auf der Höhe des Kutschenbodens beschnitten, sodass es sich nur noch um eine halbe Kutsche handelt. Und die hat sie zudem noch auf den Kopf gedreht, sodass man auf die Unterseite der Kutsche schaut und damit plötzlich etwas erkennen kann, was unseren Augen für gewöhnlich verborgen bleibt, nämlich das Stangenwerk, die Mechanik, die das Lenken und die das Steuern der Kutsche allererst ermöglicht. Und damit ist in gewisser Weise auch das Programm unserer Ausstellung schon vor Augen geführt. Denn wir beschäftigen uns in der Ausstellung nicht mit dem einen Goethe, mit dem Goethe von 1749 bis 1832, sondern wir beschäftigen uns mit ganz vielen Goethe-Bildern.
Dazu zählt auch, dass es eben nicht nur um die bekannten Gefühlswelten des jungen Goethes geht, also Sturm und Drang und Werther und die Faustwelt und so weiter. Und natürlich auch die Kunstgeschichte, die bei einem groß ausgefaltet wird, sondern beispielsweise eben auch der Kern der Freundschaft zwischen Alexander von Humboldt und Goethe war beispielsweise die Faszination für den Islam. Also Sie kennen natürlich die Zeilen aus dem Divan, wer sich von 3000 Jahren nicht weiß, Rechenschaft zu geben, bleibt im Dunkeln unerfahren, mag von Tag zu Tage leben. Da könnte man auch sagen, okay, das ist damals schon eine Kritik an dem, was wir heute als ausgedehnte Gegenwart kennen. Also nicht zu wissen, wo wir herkommen. Wie zeigen Sie das? Anhand welcher Dokumente aus der Kunstgeschichte, aus der Wissenschaftsgeschichte?
Wir versuchen gerade diesen Aspekt bereits im Eingangskapitel vor Augen zu führen. Das Eingangskapitel der Ausstellung ist der Kindheit und Jugend Goethes in Frankfurt am Main gewidmet. Und wir zeigen dort einerseits die Lebens- und Erfahrungswelt des jungen Goethe. Wir zeigen aber auch die Bildungshorizonte des jungen Goethe. Und die könnten weiter nicht sein, wenn wir uns vor Augen führen. Goethe lernt nicht nur Englisch, Italienisch, Französisch, sondern er beschäftigt sich auch mit den alten Sprachen, mit Hebräisch, Griechisch, Latein. Ja, er lernt sogar auf eigenen Wunsch hin Jiddisch. Das ist nur ein Teilaspekt. Er vertieft sich in die umfangreiche Bibliothek seines Vaters. Dort entdeckt er den Koran. Er liest den Koran, beschäftigt sich dann auch mit verschiedenen Übersetzungen des Koran, verfasst in den frühen 1770er Jahren bereits eine kritische Rezension zur ersten deutschsprachigen Übersetzung direkt aus dem Arabischen. Aber damit nicht genug. Der junge Goethe begegnet im Elternhaus bereits der Welt der Antike. Über die Kupferstiche, die sein Vater an die Wände des Hauses hängt, lernt er die großen Zeugnisse, die großen Monumente der Antike kennen. Und so öffnet sich Goethe bereits in ganz jungen Jahren ein immenses Universum, ein kulturhistorischer Horizont, der 1000, 2000, 3000 Jahre zurückreicht. Und in unserer Ausstellung wollen wir zeigen, wie diese frühe Prägung, wie diese frühe Erfahrung dann auch den weiteren Lebensweg Goethes bestimmt. Bestimmt unter anderem auch dahingehend, dass Goethe sich allem Nationalen gegenüber Zeit seines Lebens sehr kritisch verhält, weil er es als eine inadäquate Verengung des eigenen Horizonts wahrnimmt. Das ist nur ein Beispiel, aber ich glaube, es ist ein sehr aussagekräftiges Beispiel, weil gleich in der Einleitung unserer Ausstellung allen, die nur hinschauen mögen, deutlich vor Augen steht, hier öffnet sich ein Universum. Das ist keine Entwicklung, die auf einen eng umgrenzten Erfahrungs- und Lebensraum beschränkt ist, sondern hier eröffnen sich in ganz früher Zeit gewaltige Bildungshorizonte, die dann auch Goethes weiteren Lebensweg bestimmen und die sicherlich auch seine Neugier am Orient Zeit seines Lebens wachhalten und beispielsweise dann 1819 eben auch zur Veröffentlichung des westöstlichen Divan führen. Goethes Arbeiten sind nicht bloß Bildungskonventionen, sind nicht ein Kulturgut, das wir weiter vor uns hertragen, sondern es ist hochaktuell.
Sagt Thorsten Fack zur Goethe-Ausstellung in Bonn und zahllose Gemälde von Tischbein, Turner oder Zeitumli sind dort zu sehen. Er, um den es jetzt geht, war ein außergewöhnlicher Satiriker, Verseschmied, Schriftsteller, Beobachter und auch Sänger. Wiglaf Droste ist gestern im Alter von 57 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. Für seine heiter, komischen, zeitkritischen, einfühlsam und zuweilen schalkhaft austeilenden Verse mag zunächst mal dieser stehen.
Meer und Rettich. Aus tosendem weißem Meer rett ich dich. Meine schöne Gabi, doch was nimmst du ängstlich, japanisch, so grüne Farbe jetzt an? O Gabi, Sake, Wasabi, dir denn nur getan.
Ja, so heißt doch ein ganzer Gedichtband von Wiglaf Droste, Wasabi, dir denn getan. Droste schrieb für die Zeitschrift, die Satirezeitschrift Titanic, verfasste Bücher, machte mit dem Spardosen-Terzett Musik, gab gemeinsam mit dem Stuttgarter Koch Vincent Klink eine Zeitschrift heraus, Häuptling eigener Herd heißt sie. Bücher über Wurst und Wild, die waren genauso gut und ernst und heiter wie die Frage, warum jetzt eigentlich alle Oliver heißen. Als Schriftsteller wurde er vielfach preisgekrönt. Der Nachruf von Knut Kortzen nun beginnt mit einer typischen zeitkritischen Beobachtung in Versen von Wiglaf Droste.
Alles gut, warum ist jetzt alles gut, immer, immer alles gut, bis das Hirn im Hintern ruht, sagen alle, alles gut, nicht nur manches, alles gut. Manches aber ist empörend oder schlimm, das wirkt sehr störend, dann ist nicht mehr alles gut. Und schnell packt sie zu, die Wut.
Bei Wiglaf Droste war nie alles gut. Er wollte sich nicht abfinden mit dem Unsinn, der verzapft wird, mit den Dämlackereien, die in Umlauf gebracht werden. Zur Welt gekommen war er in Herford, Ostwestfalen, und nannte sich einen Westphalian Alien.
Harry Rowohlt hat wunderbar gesagt, Ostwestfalen ist Quatsch, Ost und West subtrahieren sich wechselseitig und übrig bleibt Fahlen.
Als streitbarer Kolumnist, der wegen seiner provokanten Äußerungen etwa über die Bundeswehr immer wieder auch Gerichtsprozesse über sich ergehen lassen musste, stand Wiglaf Droste ganz in der Tradition des von ihm verehrten Kurt Tucholsky.
Das ist vor Gericht, ist das Vabank. Es gibt Richter, die sagen, ja, es ist alles durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Und es gibt Richter, die sagen, das ist eine ganz schwere Beleidigung, die bestraft werden muss. Das lernt man eben auch. Man klagt sich ja da nicht selber an und man schreibt das nicht, um verklagt zu werden, sondern man schreibt das, weil man das so ganz selbstverständlich für eine richtige Formulierung hält. Und hin und wieder kriegt man dann von einem Richter gesagt, das darfst du nicht.
Mit großer Lust legte sich Droste mit allen an. Als erklärter Groucho-Marxist auch gern mal mit humorlosen Karl-Marxisten. Die israelische Armee forderte er mal in einem Artikel auf, statt Beirut besser die Richard-Wagner-Stadt Bayreuth zu bombardieren.
Das ist kein ernst gemeinter Vorschlag. Es war ja ein offener Brief an die israelische Armee, der wahrscheinlich die israelische Armee nicht unbedingt erreicht hat. Zu dieser Abstraktion sind dann manche Leser nicht fähig.
Bei der Taz und dem Satiremagazin Titanic war Wiglaf Droste kurz Redakteur, entschied sich dann aber für das freie Schriftstellerdasein und schrieb zum Beispiel Gedichte, aber auch immer wieder ätzend brillante Sprachglossen, Polemiken. Und er gab als Gourmet zusammen mit seinem Freund, dem Sternekoch Vincent Klink, jahrelang die kulinarische Vierteljahreszeitschrift Häuptling eigener Herd heraus.
Es gibt ja auch so viele unterschiedliche Formen. Also man kann an einem Achtzeiler durchaus wesentlich länger arbeiten als an 5 Seiten Prosa.
Kostproben seines Könnens liefert ein jeder seiner Verse. Etwa diese wenigen hier, in denen Wiglaf Droste dem von ihm geliebten Musiker Joe Cocker nachrief.
Gute Rocker sehen es locker. 70 Jahre war Joe Cocker. Ich sah ihn zweimal live. Er hat sich backstage übergeben. Der liebe Gott gibt ihm High Five. Es war ein hartes, also gutes Leben.
Zuletzt lebte Wiglaf Droste im oberfränkischen Pottenstein. Von dort erreichte den Verfasser dieser Zeilen erst vor ein paar Monaten ein langer Brief, in dem Wiglaf Droste unter anderem von seinem gerade fertiggestellten Gedichtband Tisch und Bett erzählte, der hoffentlich bald veröffentlicht werde. Dieses Werk wird nun posthum erscheinen. Ein großer Satiriker, ein begnadeter Polemiker, ist viel zu früh im Alter von 57 Jahren gestorben.
Sagt Knut Korzen zum Tod von Wiglaf Droste. Es bleiben die Kulturmeldungen hier mit Katrin Weller.
Die US-Künstlerin Lutz Bacher ist tot, das teilte ihre New Yorker Galerie mit. Lange Zeit war sie so etwas wie ein Phantom. Als der Name Lutz Bacher in den 70er Jahren erstmals auftauchte, wusste man nicht, ob ein Mann oder eine Frau dahinter steckte. Dieses Versteckspiel ist auch ein Schlüssel zu ihrem Werk. Im Zentrum stehen dabei Fragen nach Identität, wobei ihre Kunstwerke immer mehrdeutig und geheimnisvoll bleiben. In ihrer fast 40-jährigen Karriere entwickelte sie sich von einem Artist's Artist, also von einem Kunstschaffenden, der nur einflussreich unter Kollegen ist, hin zu einer international beachteten Künstlerin. Im vergangenen Jahr hat sie im Düsseldorfer K21 ihre erste Einzelausstellung in einem deutschen Museum bekommen. Die Direktorin der Kunstsammlung NRW, Susanne Gensheimer, beschreibt Lutz Bacher als eine Künstlerin, die sich dem Kunstmarkt und der Öffentlichkeit radikal entzogen hat, die eine konsequent kritische Haltung hatte und eine thematische Wiedererkennbarkeit.
Inhaltlich kann man das, glaube ich, schon zusammenfassen, indem man sagen kann, dass sie immer sehr am Puls der Zeit war, sich sehr mit tagespolitischen Ereignissen beschäftigt hat, dass sie die kommentiert hat, dass sie die aufgegriffen hat, dass sie dabei einen ganz eigenen Humor auch entwickelt hat, einen eigenen Charme, dass sie eigentlich bis zum Schluss, man kann sagen, bis ins relativ hohe Alter, das sie ja dann doch hatte, eigentlich total jung und frisch und unangepasst geblieben ist.
Susanne Gensheimer, Direktorin der Kunstsammlung NRW, über die Künstlerin Lutz Bacher, die im Alter von 75 Jahren gestorben ist. Einen Monat nach dem Brand der Pariser Kathedrale Notre-Dame gibt es noch viele Fragezeichen. Zum einen konnte die genaue Brandursache bisher nicht geklärt werden. Die Ermittler rechnen frühestens in einem Monat mit einem Bericht zur Brandursache. Ebenso ist unklar, wie stabil der Innenraum der Kathedrale wirklich ist und auch, wie und bis wann Notre-Dame wieder aufgebaut werden soll. Bisher ist rund 1 Milliarde Euro an Spenden zusammengekommen. Aber
Die Summe liegt noch nicht auf dem Tisch. Die berühmte Milliarde gibt es noch nicht. Keine der Stiftungen kann tatsächlich sagen, dass diese Spendensumme zusammenkommt. Wir können nur davon ausgehen, dass die Großspender ihre Versprechen halten. Aber solange das Geld nicht über eine Stiftung eingesammelt wurde, haben wir keine Sicherheit.
Das sagte Christoph Russelow von der Pariser Diözese.
Die Kulturmeldungen waren das mit Katrin Weller. Michael Köhler, Dank für Ihr Interesse an dieser Ausgabe von Kultur heute. Rasch noch drei Empfehlungen. Die DLF Audiothek ist hörenswert. Die Postkarte aus Cannes ist lesenswert vom Filmfestival. Und nach den Nachrichten natürlich die Information am Abend über das geordnete Rückkehrgesetz von Bundesminister Horst Seehofer.